wie man sie an die Blue, die Bluetooth-Box. Jan und Olli talken wieder fest und flauschig. Hey, wie man sie an die Blue, die Bluetooth-Box. Jan und Olli machen's wieder fest und flauschig. Du hast zu viel gehasselt, du hast zu viel gegeben. Jetzt wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Olli und der Bumerang. Fest und flauschig. Fest und flauschig. Fest und flauschig. Fest und flauschig.
Yeah, yeah, yeah. Hello, everybody. It's Sunday.
Hello.
It's a day of the week, and we proudly present our little show here on Spotify.
Yes.
It's an international show. And next to me, on the other side, the better half of myself, it's Janni Jan Böhmermann.
Yes, and
hey,
me too.
Me doing,
too yes, me too, geschaltet, connected via the mobile thing. Weil wir mögen keine Podcasts, wo die Podcast-Hosts im selben Raum sitzen. Olli Marc Schulz. Wir haben uns heute, kann man ehrlicherweise sagen, wir haben uns heute schon die Hand geschüttelt, aber jetzt sind wir wieder auseinandergerissen. Durch Raum und Zeit. Wir waren heute gemeinsam morgens im Fernsehstudio und dann bist
das
du.
Das war gar nicht mein Tag heute. Ich sag's mal gleich am Anfang, Jan. Es war heute gar nicht mein Tag.
Es ging sehr früh los. Du bist gestern nach Köln gekommen, hast dich in deinem Lieblingshotel einquartiert, am Hauptbahnhof. Dann sind Helikopter.
Ihr habt mich da einquartiert.
Genau. Und dann, du bist ökomäßig mit dem Zug hergekommen, hast da übernachtet und dann haben wir heute Morgen eine Fernsehsendung aufgezeichnet zusammen, die demnächst erscheint. Ich sag nur so viel, es geht ums Thema Kochen. Was es ist, verrate ich.
Es ist das kleine, ich würde sagen, das ist dein Ferienprogramm. Das ist die Sendung, die läuft, wenn du in Sommerpause bist. Es hat auch so ein bisschen die Vibes von damals Anke Engelke und Benny oder wie der hieß, die denn das Ferienprogramm im Fernsehen moderiert haben. Da bist du noch zu jung für, um dich dran, glaube ich, zu erinnern.
Ja, ich bin dazu.
Aber es hat
jung,
diese Ferien-Fernseh-Vibes so ein bisschen.
Genau, wir haben gemeinsam gekocht heute und jetzt bist du aber wieder zurück. Das heißt, wir haben uns heute schon gesehen, heute, und jetzt bist du einfach zurückgefahren und jetzt bist du in Berlin und ich bin immer noch in Westdeutschland und wir machen fest und flauschig für diesen wunderschönen Sonntag. Erstmal hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Und es ist eine ereignisreiche Woche. Ich habe wahnsinnig viel auf dem Zettel. Das allererste, wichtigste Thema natürlich, was ist los auf Sylt? Wer hätte das gedacht, dass die Insel voller Arschlöcher ist? Ich war richtig geschockt.
Ja.
Ich dachte, das ist eine freundliche Sendung voller Demokraten und Menschen, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft beschwören mit jedem ihrer Bewegungen. Aber nein.
Der Vorfall ist jetzt auch schon zwei Tage her, Jan. Mhm. Ne? Und es wurde ja wirklich in allen Medien, ich habe mir sogar extra TikTok heute wieder runtergeladen, während der Busbahnfahrt zurück, um auch alle Meinungen von jedem zu hören. Und wir müssen jetzt schon ein bisschen weiterdenken. Es ist Sonntag, die Leute haben davon jetzt viel mitbekommen. Ich glaube, die wollten einfach nur Spaß haben.
Also mir tut es vor allen Dingen leid für die ganzen Rechtsanwälte, ey, die am Wochenende arbeiten müssen. Weil das ist natürlich, das sind also oft wahrscheinlich auch Eltern der betroffenen mutmaßlichen Täter in diesem Video. Es geht natürlich um das Video Gigi D'Agostino und Ralph Lauren Pullover behangene Quarkbällchen sitzen oder stehen an Pfingsten auf der Terrasse des Sylter Kampener Promi-Treffpunkt-Restaurants Pony und singen ausländerfeindliche, rechtsextremistische Schlachtrufe.
Ja. Als ich das gesehen habe, ich weiß, dass mir mal irgendwann auch abends oder nachts beim Rumscrollen so ein Reel mit genau diesem Lied und diesem Gesang darüber reingespielt wurde. Das ist wohl ein schon länger existierender Gag unter Nazis, glaube ich, ne?
Ja, also das Lied lief irgendwann mal auf einem Dorffest und besoffen hat da irgendein Rechtsextremer, irgendein Nazi und seine Nazi-Freunde diesen neuen Text drauf gedichtet. Ist ja normalerweise ein Lied ohne Text, zumindest an der Stelle. Und das ist dann irgendwann aufgenommen worden, dankbar aufgenommen worden von der Internetkultur und so ein bisschen vermiemt worden. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann eben auch bei Menschen, die ähnlich denken, haften geblieben ist.
Gut ankam.
Und, ja,
gut
und dann, ankam, sobald das Lied dann lief, da auf dieser Terrasse von diesem furchtbaren Laden, da haben sie dann eben mitgesungen. Und ich mess mal kurz die Meta-Analyse. Wer hat das gefilmt? Und wer hat das online gestellt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Leute, die auf diesem Video sind, vor allen Dingen eines versuchen, ausfindig zu machen, wer das war, wer das online gestellt hat und da die ganze Schuld und die ganze Wut hin kanalisieren, die sie jetzt so erreicht.
Ja, aber der Typ muss die ja kennen, weil dieses Mädchen, was da am Anfang in die Kamera gesungen hat, ja eindeutig sehr vertraut da reinsingt nach dem Motto, das ist ein Freund von mir. Vielleicht war das jemand, der hat sich gedacht, Leute, heute lasse ich mich mal richtig auffliegen. So. Und ich will sowieso meinen Freundeskreis wechseln. Und hat dann auch in dem, ja, also, weil wirklich, die sehen ja auch alle so scheiße mit diesen Ralph-Lauren-Hemden aus, wie aus so einem Katalog.
Man glaubt es nicht.
Und dann macht der eine noch dieses, man glaubt, man denkt eigentlich, das ist ein Satirefilm, ja, der darüber, also sich so ein scharfsinniger Film, der das alles mal durchleuchtet, aber nein, it's reality in 2024.
Und dann habe ich mich so ein bisschen in diese Bubble eingelesen, weil ich habe auch wirklich gedacht bislang, das ist höchstens so ein Comedy-Stereotyp, einfach ein Klischee, das kann es doch nicht wirklich geben, diese Justusse und so, weil ich mit denen wirklich absolut keine Berührungspunkte habe, aber es gibt offensichtlich eher eben diesen Regen Sylt-Kampen-Tourismus und da fährt man dann hin, stellt diese großen überdimensionalen Sportwagen, die ja, das musst du auch mal überlegen, das sind ja auswärtige Sportwagen, die müssen ja erstmal auf diese scheiß Insel gefahren werden. Alter, wie sehr brauchst du's, dass du mit deinem, ich fahre mit dem Wagen auf den Zug. Und der Zug fährt dann auf die Insel, damit ich auf der Insel mit dem Wagen rumfahren kann, um in solchen komischen Absteigen abzuhängen. Und also
warst du mal eigentlich
noch nie? Und ich werde da auch wahrscheinlich nicht.
Noch nie, ne?
Nein, ich bin Riesenfan von nordfriesischen Inseln, also die holländischen Schreemanninkoek, ja, und Ameland und so. Das finde ich, wenn das Wetter unberechenbar ist und die Leute so ein bisschen windig, so wie in Ostfriesland. Das ist mir eher näher. Aber Nordfriesland und da oben irgendwie, nicht Nordfriesland, doch, ist Nordfriesland. Also die friesischen Inseln sind die holländischen, glaube ich. Und die westfriesischen, mhm, sind, genau, die ostfriesischen sind die deutschen. Und die nordfriesischen, das sind diese. Ich glaube, Föhr ist ganz okay, einigermaßen. Ist so das,
der Gegend. Auf Föhr, ja, da habe ich, tatsächlich mich mit meinem Häuschen gemietet, 2005, mit Max Schröder und Sven Meyer und habe dann einen Teil meiner Platte aufgenommen. Das war im Winter allerdings. Das war da richtig zugeschneit. Das war richtig geil. Das war super. Auf Sylt war ich zweimal.
Echt?
Und es war beide Mal langweilig. Ich war mit meiner damaligen Freundin und unserem Hund, waren wir, das ist schon 20 Jahre her, waren wir mal auf Sylt, weil sie gemeint hat, ist nicht weit von Hamburg und ich wollte immer mal diesen Autozug fahren. Und dann hatten wir ein ziemlich mittelmäßiges Hotel, weil wir auch nicht so viel Geld hatten. Das ist ja echt schon damals, das ist ja immer schon teuer gewesen. Und jetzt hat sich das mir nicht erschlossen, warum das da so geil sein soll. Also es ist bestimmt schön und viele sagen, es ist die schönste Insel, aber mir hat man einfach die schönen Plätze nicht gezeigt. Und dann war ich vor 8 Jahren nochmal da. Und das Schönste war eigentlich, auf dem Rückweg Halt zu machen. Aber es war schon bei der ersten Fahrt beim Rio Reiserhaus in Stevenhagen. Wie heißt das nochmal der Ort? Friesenhagen. Da jedenfalls das Haus von den Tonsteine Scherben. Die haben dort sicher ihr Häuschen, nachdem das alles zu viel wurde in Berlin. Sind die da hingezogen?
Nach Sylt?
Nein, aber auf dem Weg nach Sylt, ach so, mit dem Auto gibt es halt, wie gesagt, dieses kleine Häuschen mitten im Wald, was lange Zeit das Kommunenhäuschen von den Tonsteine Scherbenleute war und wo Rio Reiser auch bis zu seinem Tod gewohnt hat. Und da war ich und habe mir das alles angeguckt und mich mit Leuten, die da noch gelebt haben, unterhalten. Das war sehr schön. Hat jetzt aber nichts mit Sylt zu tun. Wollte ich nur sagen, das ist sehr schön, wenn man in die Richtung fährt, dass man sich das angucken kann. Und es war beide Male so okay. Ich kenne keinen Unterschied zu den anderen Inseln. Ich würde jetzt gerne sagen, Jan, du musst diese Insel kennen. Ja. Aber ich habe beim zweiten Mal Johannes B. Kerner auf dem Fahrrad gesehen.
Ja, das weiß ich auch nicht, ob man das im Urlaub haben möchte. Mir reicht das schon im Fernsehen, ehrlich gesagt.
Ja, den habe ich dann ein Jahr später auf Ibiza auch nochmal getroffen.
Ist das, wenn man Johannes B. Kerner auf dem Fahrrad sieht, so ein ähnliches Erlebnis, wie wenn man zum ersten Mal wenn man zum ersten Mal Kermit auf dem Fahrrad sieht, das weiß ich noch, das hat mich sehr traumatisiert, zum ersten Mal die Beine von Kermit zu sehen.
Ja,
wenn du Johannes B. Kerner auf dem Fahrrad siehst, voll so, what is going on, Alter? So völlig, so ein proletarisches Fortbewegungsmittel. Aber auf Sylt sind es wahrscheinlich so teure E-Bikes inzwischen, ne?
Ich habe auch diese Insel, aber das ist jetzt, ist auch ein bisschen klischee-mäßig sagen, das sind jetzt alles Arschlöcher, aber es gibt da halt diese geilen Spots, wo die Arschlöcher sich dann versammeln. Und ich glaube, das sind genauso wie diese Ponybar oder so, diese Läden so.
Es ist auf jeden Fall, wenn man sich mal die Umrisse von Sylt anschaut, eine Insel, die einfach aussieht, als würde jemand mit dem rechten Arm den Hitlergruß machen. Das ist wirklich, kneif mal die Augen zusammen. Sylt sieht einfach selber aus wie ein fucking Hitlergruß. Und wie kann etwas so enden, was auf dem Hindenburgdamm anfängt? Da habe ich mir als erstes gedacht, das war so der Hindenburgdamm. Kennst du die Geschichte vom Hindenburg? Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der Podcast ist dafür da, unbeschädigte Geschichten einfach mal zu verbreiten, um dann in den Kommentaren bei Instagram einen drauf zu bekommen, weil man wieder unbeschädigte Sachen erzählt hat. Ich habe gehört, dass es mal eine große Initiative gab zur Umbenennung des Hindenburgdamms, weil der Hindenburg ist ja, ich sag mal, schon historisch eine mindestens umstrittene Person als Hitler-Enabler. Und dann wurde, sollte es mit einer Bürgerinitiative irgendwie, sollte der Hindenburgdamm, der nach, ist ja diese Strecke, die nach Sylt führt, wo der Zug drüber fährt, ja. Sollte umbenannt werden. Bis sie dann irgendwann festgestellt haben, der heißt offiziell gar nicht so. Die Leute nennen den einfach nur so. Der heißt einfach, der ist einfach nur im Volksmund wird der Hindenburgdamm genannt. Entsprechend kann man den nicht umbenennen. Aber der
wurde niemals offiziell so betitelt.
Also, hat mir jemand geschrieben, nachdem ich da irgendwie einen Witz gemacht habe, schon bei Instagram. Und da hat mir das jemand geschrieben. Also ich gebe einfach eins zu eins weiter, was ihr mir per Instagram DM schreibt. Und derjenige, ich habe mir es aber markiert, derjenige, der das mir geschrieben hat, der muss ich jetzt dafür rechtfertigen, wenn das diese Information falsch sein sollte. Ich habe eine Korrektur zur letzten Woche, zur letzten Mittwoch. Ich habe gesagt, dass die Christian Scherz-Doku eine Doku vom NDR ist. Es ist aber in Wahrheit eine Dokumentation vom Hessischen Rundfunk. Dann muss ich mich, ich weiß nicht, bei wem ich mich entschuldigen muss, beim NDR oder beim Hessischen Rundfunk, im Zweifel bei der gesamten ARD. Ich habe da die Rundfunkanstalt verwechselt. Die sind aber, die sind so unterschiedlich, die ARD-Rundfunkanstalten. Die haben alle so ein scharfes Profil, dass ich dann natürlich zwei Anstalten Unrecht tue, wenn ich sie miteinander verwechsel.
Der Hessische Rundfunk. Die letzten 20 Minuten von dieser Doku immer noch nicht gesehen. Ich glaube, du auch nicht.
Nee, trau mich
und da nicht. Haben mir mehrere Leute geschrieben, schade, dass wir das nicht noch besprochen haben. Da erzählt Christian Scherz halt auch, dass der MeToo so ein bisschen in die Wege geleitet hat.
Ja, genau. Ja, ich habe diese Woche, es gab einige noch interessante Sachen im Nachgang zur Staranwalt Christian Scherz-Doku. Es gab einmal eine relativ umfangreiche Gegendarstellung gegen eine Rezension der Dokumentation vom ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer bei dem Juraportal Legal Tribune. Und da hat Christian Scherz, ich glaube, wenige Minuten nach Erscheinen bereits angefangen, sich einen Schriftsatz zu setzen und eine Gegendarstellung erstellt, die dann 48 Stunden später circa erscheinen musste auf diesem Portal. Also er ist da sehr hinterher, der Staranwalt, auch hinter der Berichterstattung über diese Dokumentation. Und dann hat, das war ein ganz ungewöhnlicher Vorfall, dann hat der Medienjournalist Stefan Niggemeier.
Niggemeier.
Das ist der Sidekick von Sarah Kuttner.
Fernsehballett.
Das die gemeinsam einen Podcast haben. Der hat ja als eigentlich einziger in der Staranwalt Christian Scherz-Doku so ein paar kritische Sätze gesagt und hat auch einen relativ umfangreichen kritischen Artikel geschrieben über diese Dokumentation auf seinem Portal übermedien.de, die wohl auch den Protagonisten der Doku so sehr berührt haben, dass der tatsächlich einen Screenshot von einer WhatsApp-Konversation bei Twitter veröffentlicht hat, zwischen ihm, also Christian Scherz, und dem Medienjournalisten Niggemeier, die wohl irgendwie illustrieren sollte, dass er der Niggemeier sich im Vorhinein da besonders nett irgendwie erkundigt hat und noch so ein bisschen Smalltalk gemacht hat, um dann aber im Nachhinein so einen fiesen Artikel zu schreiben. Und da habe ich schon so ein kleines bisschen auch so aus Mandantensicht gedacht, oh, hoffentlich veröffentlicht er die SMS nicht, die ich ihm schon so alles geschrieben habe. Aber glaube ich nicht. Meinst du nicht?
Er ist zum Schweigen verpflichtet.
Also meinst du, dass der Staranwalt da trennen kann zwischen dem Mandantschaftsverhältnis?
Ich glaube, Christian Scherz würde sich das mit dir nicht verscherzen, weil er weiß, irgendwann kommt noch mal ein richtiger Knaller und da will er auf alle Fälle am Start sein für dich. Ich glaube, du bist noch Potenzial. Du bist noch nicht, also bei Böhmermann, da weiß man
nie, was noch kommt. Wann ist er auf dem Rückweg?
Genau. Naja, also auf alle Fälle hast du immer noch vielleicht, man denkt, irgendwann kommt da nochmal was. Ja. Da wollen wir mal mit dem Böhmermann jetzt nicht zu hart ins Gericht
gehen. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin wie immer als Künstler neutral. Ich bin auf parteiisch für alle. Also ich bin sowohl auf Stefan Niggemeiers Seite sowieso immer und auch auf Seite von Christian Scherz. Und ich möchte einfach, dass sich alle vertragen. Das ist meine Position.
Das würde ich auch gerne in vielen Konflikten würde ich es auch gut finden, wenn Leute sich vertragen würden. Mhm. Ey, ich muss kurz eine Sache, die wollte ich letzten Mittwoch noch erzählen, die hatte ich noch auf dem Zettel, was dich überhaupt nicht interessieren wird, aber ich habe ja den Schwergewichtsweltmeisterschaftskampf um die vier Gürtel.
Ich habe gehört, der Ukraine hat gewonnen, habe ich gesehen.
Der Ukraine hat gewonnen und ich muss sagen, das hat mich mit großer Freude erfüllt.
Warum?
Alexander Usyk hat in der 9. Runde, weil Tyson Fury jemand ist, der ein Großmaul ist, der hat damals den Titel von Wladimir Klitschko geholt, indem er der sei ein Typ, der die Leute zermürbt, aber er ist irgendwie auch ein Rummelboxer und er ist eine faszinierende Showpersönlichkeit, aber er ist auch ein Arschloch, muss man sagen, und er hat im Vorhinein sehr viele böse Sachen zu Alexander Usyk gesagt. Alexander Usyk ist aus der Ukraine und ist ein sehr einsilbiger und er spricht einfach wahnsinnig schlecht Englisch. Mensch, aber ich glaube, er hat ein verdammt gutes Herz, weil diese Geschichte hat mich wirklich berührt. Sowohl bei der Pressekonferenz vor dem Kampf als auch nach der Pressekonferenz nach der Kampf hatte er diesen kleinen Esel an seiner Seite.
Einen echten Esel oder?
Nee. Nein, ein kleinen Stoffesel von Disney, von Winnie Pooh, wie heißt er nochmal? Der Iak heißt er nicht so, dieser von Winnie Pooh, der Esel, wie heißt der nochmal?
Oh, weiß ich nicht.
Warte mal, der heißt doch Esel
Winnie Pooh. Ich habe Winnie Pooh gesehen, da kann ich an dieser Stelle mal, ich schick's dir mal zu.
IA heißt der. Natürlich heißt der IA, oh Mann, IOR auf Englisch, aber dieser, und das ist ja auch eine ganz wunderschöne Sache, der ist ja offensichtlich, hat er ja eine depressive Veranlagung. Und das war damals schon von
der Esel meinst du?
Der Esel, ja. Und es war damals schon so gedacht, weil die anderen um Winnie Pooh sind ja immer alle sehr glücklich. Und er ist derjenige, der immer traurig war. Und das war so ein bisschen der Versuch, Kindern schon zu erzählen, dass es sowas gibt wie Depression und dass die ja auch dazu gehören. Weil egal, was die gemacht haben, diese Truppe, der Esel war immer dabei. Das jetzt aber nur am Rande. Jedenfalls Alexander Usyk sitzt da mit diesem kleinen Esel und er spricht halt schlechtes Englisch. Aber ich habe ein Interview gesehen, wo er dann gefragt wird, warum er immer diesen kleinen Esel dabei hat. Und 2022 mussten die aus der Ukraine halt flüchten nach dem Angriffskrieg der Russen. Und um seine Tochter, die damals total aufgelöst war, ich glaube 8 Jahre alt war oder so, ist er mit ihr nach Disney World geflogen, nach Paris. Und hat da mit ihr ein Wochenende gemacht und hat ihr diesen Esel gekauft. Und immer, wenn er jetzt irgendwo ist, muss er diesen Esel mitnehmen für sie. Und das ist irgendwie so eine herzzerreißende Geschichte, wie er das auch erzählt hat, dass das einfach ein gutes, irgendwie mir, manchmal ist mir das lieber, jemand zeigt so sein Herz, als wenn es nur so ein Großmaul wie Tyson Fury, der wirklich fiesen, so einen verbalen Krieg geführt hat, den Alexander Usyk auch nicht so mithalten konnte. Und der hat jetzt einfach mal ihm in der 9. Runde so in die Fresse gehauen. Und zwar so gut und hat auch wirklich da durchgehalten, diesen ganzen Psychokrieg, den da die ersten 3 Runden hat Tyson Fury ihn ausgelacht im Ring und hat so wirklich rummelboxermäßige Bewegungen gemacht. Das war auch echt ein bisschen unangenehm. Ich weiß, für Leute, die Boxen jetzt nicht so interessant finden, ich mach's kurz. Dann hat er ihm in der 9. echt fast K.O. gehauen. Nur der Ringrichter hat ihn noch gerettet, Tyson Fury. Aber am Ende hat er nach Punkten gewonnen. Und im Oktober, das musste er, glaube ich, unterschreiben, gibt's gleich den großen Rückkampf. Keine Ahnung, wie der ausgehen wird. Auf alle Fälle ist der jetzt gerade ein Ukrainer, der Weltmeister, der amtierende aller 4 Verbände. Und das hat mich sehr gefreut. Und der Typ ist einfach ein guter Typ und hat da echt einen harten Fight geführt. Und irgendwie hat mich das sehr glücklich gemacht. Für alle, die Boxen gucken, vielleicht ist es das erste Mal jetzt wieder seit längerer Zeit, dass ich wieder Bock auf Boxen habe, weil diese ganze Klitschko-Phase, ne, als die Klitschkos ja irgendwie diesen Boxsport dominiert haben, das hat sehr viel kaputt gemacht, weil die haben nie so richtig geile Gegner gehabt. So, und jetzt hast du mir gerade was geschickt.
Na, guck mal, was ist es? Bären. Was könnte es sein? Ich habe dir gerade ein Foto geschickt, während du erzählt hast, was könnte das sein, was ich dir gerade geschickt habe?
Es ist ein...
Kennst du diese Figuren? Zoom mal ran, was das ist.
Ganz kurz, ich rate, das ist ein kleiner Bär, aber ganz zum Ende, was ich noch sagen wollte. Würde Alexander Usyk besser Englisch sprechen, würde der Typ jetzt in jeder Sendung sitzen, würde jetzt jeden Werbevertrag haben. Dadurch, dass das aber so ein sperriger, einsilbiger Typ ist, hat er natürlich eine unglaubliche Gage gekriegt, natürlich mehrere Millionen und der muss nie wieder arbeiten. Aber du hörst kaum was davon. Weil der Typ halt nicht so ein schillernder Typ ist. Und deswegen wissen die ganzen Werbefuzzis nicht, wie sie den jetzt vermarkten können. Deswegen muss man das nochmal erwähnen, dass jetzt gerade dieser Typ irgendwie absoluter Weltmeister ist. So, und jetzt kommen wir mal zu deinem Foto. Du hast mir einen ziemlich zerlotterten Bären geschickt.
Ich habe dir da sind noch mehr Tiere drauf. Guck mal, was können das für Tiere sein?
Das sind die Bremer...
Nein, es hat was mit deiner Geschichte zu tun. Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten die echten Kuscheltiere, die als Basis herhalten mussten... von Winnie Pooh, Alan Alexander Milne oder Mile Milne hat nämlich diese Geschichte entwickelt für seinen Sohn. Wie heißt sein Sohn? Na, rate mal.
Christopher
Robin. Sein Sohn heißt Robin. Christopher Robin. Ich weiß. Und tatsächlich hat er seinem Sohn viele Stofftiere geschenkt, nämlich diese Stofftiere, die Originalstofftiere, die sind zurzeit ausgestellt in der New York Public Library. Und es sind mit Tigger. Das ist der echte Pooh der Bär. Und der echte IA und der echte Kängu und die echten Pooh der Bär-Figuren, die von AA, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Milne? Oh, I'm so sorry.
Ich weiß es jetzt auch nicht, aber
also der
Winnie Pooh, da ist wirklich ganz toll. Und
der Originalautor hat quasi eine Geschichte für seinen Sohn entwickelt auf Basis von Plüschfiguren, die er ihm geschenkt hat. Und diese Plüschfiguren sind immer noch erhalten und 1:1 sehen sie aus wie die Disney-Figuren, aber das ist echt das Original. Und steht da in so einer Vitrine, kann man sich angucken, sogar kostenlos. Das fand ich irgendwie ganz rührend. Das sind so ganz abgewetzte, 5 abgewetzte Kuscheltiere, sogar mit diesem kleinen Schweinchen, diesem Ferkelchen, was da auch pickelt.
Das ist ja, die haben schon, inzwischen sehen sie ein bisschen fresher aus. Wenn ihr Winnie Pooh nie gehört habt oder sonst was, es gibt, glaube ich, auch bei Pooh der Bär, Pooh der Bär gibt es irgendwie, von Harry Rowald was gelesen. Und zwar kriegt man das, glaube ich, auch, ja, kriegt ihr, glaube ich, auch.
Bei Spotify?
Bei
BookBeat?
Spotify.
Deezer?
Unter
Apple Music?
Oder sonst YouTube.
Ja.
YouTube auf alle Fälle, das ist nicht so wichtig. Aber von Harry Rowold, sensationell gut gelesen. Ja, das ist ja wirklich schön. Und was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich bin gerade den Faden.
Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Alexander,
ja,
dass er nachdem er den Kampf gewonnen hat, abends einigermaßen aufgeräumt wieder vom Fernseher saß mit seinen Kumpels und einen anderen, ich glaube, einen Leichtgewicht- oder Federgewichtskampf angeschaut hat, wo es auch um irgendeine Meisterschaft ging. Also der kam relativ unzerkratzt da raus. Und das Beeindruckende fand ich an diesem Kampf. Ich habe tatsächlich ein paar Ausschnitte gesehen, dass es doch eine ganz unterschiedliche Masse gibt zwischen diesen beiden Kämpfern. Ja,
Tyson Fury ist 2,10 Meter.
Ein Riesenochse.
Ein Riesenochse.
Und Alexander Usyk hat einfach wirklich echt den technisch niedergerungen da, ne? Und echt so ein paar dicke Dinger gehauen.
Er hat ihn ein paar Dinger gehauen und vor allem hat er einfach Konsist. Es ist, weißt du, was ich am Boxsport mag? Für alle, die jetzt denken, was für ein primitiver Sport. Ich bin einfach von Rocky 1 extrem infiziert worden, weil ich den mit 10 Jahren oder 11 Jahren mal gesehen habe. Und dieses Gefühl, genauso wie es beim Hip-Hop vielleicht für viele mal eine Zeit lang so war, dass du hast keine Möglichkeiten. Du bist vielleicht ein Mensch mit nicht so einer großen Bildung, kommst aus sozial schwachen Verhältnissen und du willst da rauskommen. Hast du eine Möglichkeit, du wirst Boxer und du boxst und du fängst an, diesen Sport, der für mich eine ganz andere Tradition hat als UFC oder Cage Fighting und dieser ganze andere Kack, den es inzwischen, der jetzt mich nicht wirklich reizt, aber so ein guter Boxkampf, das ist immer mehr als nur zwei Leute hauen sich in die Schnauze. Das ist ein psychologischer und das ist eine Willensfrage und das ist eine Sache, die ich, wenn es interessiert, mir gerne angucke. Und ja, das ist jedenfalls ein richtig cooler Typ, glaube ich. Und dann wurde er im Interview, das ist auch so ein Gag, so wurde er gefragt, weil er halt auch direkt nach dem Kampf wurde, how do you feel? Und dann spricht er so, er ist, glaube ich, noch benehmen, also, I feel very feel, sagt er.
I feel very feel?
Ja, weil er wahrscheinlich auch, er hat auch immer einen Dolmetscher dabei.
Ja, aber
mein Gott, ich glaube, der Typ hat in den letzten Jahren, abgesehen davon, der hat nämlich auch, der tut viel für die Ukraine. Es war ihm total wichtig. Dieser Kampf war für sein Land auch und so, ne? Und das ist ihm alles wichtig gewesen, dem Typen. Und der hat, glaube ich, da wirklich der hat auch geheult danach. Und das war alles irgendwie, er hat der richtige Mann gewonnen.
Ich möchte, um diese Geschichte auf Sylt mal abzuschließen, weil ich hab das relativ früh mitbekommen, also schon irgendwie am Donnerstagabend, Mittwochabend oder sowas, Donnerstagabend, Frühabend habe ich da schon das Video gesehen und dachte so, Alter, da kommt wirklich alles zusammen. Und es ist wirklich, selbst wenn diese Menschengruppe was anderes gesungen hätte als diesen menschenverachtenden Song, hätte man schon gedacht, Alter, was für Arschlöcher. Und hätte das irgendwie sich gegenseitig geschickt, weil man gedacht hätte, oh Marke, Alter, es gibt sie offensichtlich wirklich. Und dann habe ich erstmal ein bisschen überlegt, so meinen ethischen Kompass nochmal justiert, so nach dem Motto, was machst du jetzt damit? Also ist das eine Sache, soll man da jetzt irgendwie mehr von machen? Aber dann habe ich gedacht, die filmen sich und präsentieren sich und stellen sich da und fahren auf die Insel mit ihren Sportwagen und dieser ganzen Attitude, um sich gegenseitig abzufilmen und bei LinkedIn gegenseitig zu verlinken. Die machen das, um was darzustellen und ich finde, dann sollte man die andere Seite des sich öffentlich Präsentierens da dann auch voll auskosten oder einfach, dass eventuell man in der Öffentlichkeit dann doch anders dasteht, als man denkt. Und hab das dann geteilt und vor allen Dingen versehen mit einem Song. Das war echt mein Lieblingsgag, nachdem ich 5 Bildgags dazu gemacht habe, wie dämlich das ist einfach und wie, keine Ahnung, es fallen mir so 30 Witze ein sofort bei diesem Film. Und habe ich ausprobiert, wie das wohl ist, dieses Video zu unterlegen mit diesem TikTok-Hit, diesem TikTok-Viral-Hit, Man in Finance von Girl on Couch. Und es ist ein absoluter Perfect Match. Weil das
kenne ich gar nicht.
I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes. Kennst du das nicht? Pack ich auf die Liste. Man in finance, Girl on Couch und Bill and Ted auf der Feeding Bumsy Playlist. Einfach das Lied der Woche und wir müssen jetzt echt hart arbeiten, um Gigi D'Agostino, der kann wirklich nichts dafür. Das ist einfach 20 Jahre alter Song, Alter.
Ich glaube, der ist schwer krank. Das habe ich mal in der Nachricht vor gar nicht so langer Zeit gelesen.
Ey, weißt du, wer gestorben ist an Krebs? Morgan Spurlock.
Ja, der Typ, der Super Size Me gemacht
hat. Der einfach einen Monat lang nur McDonald's gefressen hat, ist jetzt an Krebs gestorben. Ich glaube am 23.
Aber dieser Selbstversuch ist 20 Jahre her. Man sollte jetzt
vielleicht... Nee, das würde ich gar nicht... Nein, das meine ich gar nicht, was damit zu tun hat. Aber was ich dann, als ich es gelesen habe, dachte ich schon, okay, das war schon, weißt du, so diese Zeit von Bowling for Columbine und im Fahrwasser dieser Doku-Welle Ende der 90er Jahre oder Anfang der Nullerjahre.
Nee, das war so 2004.
Oder 2005. Ja, also it's a blur, also lange her. Als du diese ersten so Gonzo-artigen Dokumentationen aufkam und da war das schon so ein Ding, ne? Es war echt so Yes Man, Bowling for Columbine, Super Size Me, das waren schon so richtige Klopper und dann habe ich mir dessen Biografie durchgelesen und mir ist gar nicht aufgefallen, dass Morgan Spurlock wirklich vor acht, neun Jahren, also bevor MeToo so richtig losging, hier in Deutschland natürlich ausgelöst und losgetreten von Staranwalt Christian Scherz, der sich als erster Mann auf die Seite der Frauen geschlagen hat und im Grunde genommen neben Ali Schwarzer der große Vorkämpfer des deutschen Feminismus ist. Aber in Amerika ist Morgan Spurlock auch als, hat einen Blogbeitrag geschrieben, habe ich in seinem Artikel oder in seiner Biografie gelesen, nach dessen Tod, und hat sich da relativ offen dazu geäußert, dass er eben selber auch Sexual Misconduct, es gab auch Allegations, also Anschuldigungen gegen ihn, hat es relativ offen gelegt und ist aus der Öffentlichkeit zurückgetreten und hat sich zurückgezogen und hat das so relativ eingeräumt, ich war ein Arschloch und auf Wiedersehen, also so wie man es eben auch machen kann, ist danach auch nie wieder aufgetreten. Und groß, also hat es nie weiter gesucht, das Licht der Öffentlichkeit, und ist jetzt eben gestorben im Alter von 53 Jahren in New York an den Komplikationen seiner Krebserkrankung. Das ist das, was ich rausgefunden habe, und also
der Doku habe ich damals sehr gerne geguckt.
Ja, ich weiß es auch noch, und es hat mich einigermaßen mitgenommen als jemand, der relativ nah neben einem frisch in den 90er Jahren aufgemachten McDonald's lebte. Das war wirklich damals für Bremen Nord, als wir den ersten McDonald's bekommen haben. Das hat alles geändert. Ich sag ganz ehrlich, da musste man nicht mehr aus Bremen-Nord wegfahren, um zu McDonald's zu fahren. Weil wir hatten, der einzige McDonald's vorher war in Schwanewede, und da haben sich so viele Leute totgefahren auf dem Weg nach McDonald's Schwanewede. Da waren wir alle ganz dankbar. Ja,
weil das ist dann direkt in die Landstraße, ne?
Ja, ja. Da musstest du nach Niedersachsen fahren. Und da hatten wir in Bremen-Nord einen. Wo war das nochmal? Wie hieß die Straße? Am Rabenfeld.
Stimmt, in Bremen gab es nie viele. Ich war ja früher auch oft in Bremen. Gab nie so viele McDonald's.
Nee, es wurde immer so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst. Am Bahnhof gab es einen. Den gibt es gar nicht mehr. Ich war letztens da am Hauptbahnhof. Es gibt einen im Hauptbahnhof, glaube ich. Aber den McDonald's am Hauptbahnhof, wo ich habe meine Eltern so lange belatscht, bis ich so mit 13, weil ich mir das so gewünscht habe, meinen Geburtstag bei McDonald's gefeiert habe. Und es war genau in der Zeit, als
auch
es gerade...
Auch mit so einer Party, hinten in dem Partybereich?
In dem Partybereich. Und es war, ich muss mal kurz gucken, da kann ich ziemlich genau festlegen, wann es war, in welchem Jahr.
Das haben wir nie gemacht, das waren meine Eltern immer zu asozial.
Ja, meinen Eltern auch.
Aber wenn der Junge das will...
Nee, ich kann dir genau sagen, wann das war, weil ich weiß noch ganz genau, es fiel in die Zeit, als es bei McDonald's mal für eine kurze Zeit Pizza gab. Es gab bei McDonald's mal Pizza. Es war relativ, und das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum meine Eltern dann gesagt haben, jetzt wo diese Burger-Scheiße ergänzt wird durch das gesunde Essen Pizza, können wir die Kinder dahin lassen. Und ich weiß auch, dass viele Pizza bestellt haben, weil ich komme schon aus einem Milieu, wo alle mochten McDonald's und so, aber man erzählte dann schon gerne den anderen Eltern, ja, aber wir haben nur Pizza gegessen, keine Sorge, nicht die Burger.
Ja, genau, sowas hat man dann gerne erzählt. Wann ich würde noch einmal, Pizza? Ich muss immer sagen, also an meinem 13. Geburtstag oder 12. Geburtstag war ich mit drei Klassenkameraden erstmal im Kino bei Vier Fäuste gegen Rio, und danach sind wir mein Vater hat gesagt, ihr könnt essen, was ihr wollt, und Stefan hat nur einen Fischmeck gegessen, eine Cola und eine Pommes, und ich meine, ey, du kannst essen, was du willst, mein Vater hat gesagt, du kannst essen, was du willst, und das war so ein Bescheidener, der wurde so nach Bescheid. Und er so, nee, mir reicht ein kleiner Cheeseburger. Ich so, Alter, ich hab Geburtstag, bin mit einem Cheeseburger hier. Ich war mega, ich hab mich tierisch aufgeregt, dass er nicht einfach mehr bestellt hat. Wenigstens noch ein paar Nuggets oder so. Ich weiß nicht, wieso mich das auch... Ich so, mach doch mehr. Jeder hier isst ein Big Mac, nur du nicht. Du willst nur einen Cheeseburger,
Stefan. Ey, Big Mac, ich weiß noch genau, mehr. Big Mac habe ich zum allerersten Mal gegessen bei McDonald's in Schwanewede. Werde ich nie vergessen, meinen ersten Big Mac. Es gibt übrigens andere, geht nicht zu McDonald's, Leute, geht nicht zu McDonald's, also kann man machen, aber ab und zu, komm, ist okay, aber vergöttert es nicht, und bin ich auch ambivalent,
Bill
und
Tom. Ich wundere mich, dass es immer noch nach dieser Wallraff-Doku, es ist immer noch
Burger King gewesen.
Ja, aber da, dass die nicht, ich dachte wirklich, in einem Jahr siehst du ja kein Burger King mehr. Dass die aber stoisch da irgendwie, ich meine, die wurden ja auch gebaut, diese Gebäude für vom Burger King hier, mhm. wo mit der Rutsche hinten dran oder so, weißt du, wo noch so ein kleiner, so ein bezäunter Außenbereich ist, wo du rauchen kannst und so. Was willst du denn damit machen, wenn Burger King raus ist?
Ey, bin letztens gefahren durch Köln, wie hieß es da hinten noch, nicht Widdersdorf, sondern doch Köln, Longerich. Mhm. Da gab's einen Burger King und weißt du, was da jetzt gerade reingebaut wird? Haus des Döners.
In
den alten Burger King. Es kann sein, dass sie sich das teilen, aber ich glaube auch, dass diese ganzen Sachen, die so langsam anfangen in diesen Dönerstraßen, in jeder Stadt gibt es ja so eine Dönerstraße, wo Haus des Döners, des Döners Haus,
Berlin-Döner,
dem Döner sein Haus.
Berlin-Döner gibt es auch in jeder Stadt.
Ja, und ich glaube, dass das nächste große Franchise-Ding ist und dass die irgendwann diese leerstehenden, wenn keiner mehr zu Burger King geht, dann werden sie, wahrscheinlich satteln die Franchise-Nehmer auch um. Also sie machen schon Abendschulung oder sowas, dass man dann direkt nahtlos aus Burger Kings Haus... Ja, oder ja, vielleicht gehört das sogar dazu, vielleicht gehört Burger King sogar zu Haus des Döners dazu oder also vielleicht eine Firma, wie von...
Was macht zuerst zu? Subway oder, also ich sag mal drei und du sagst, Subway, Pizza Hut oder Kentucky Fried Chicken?
Ich glaube Kentucky Fried Chicken, weil es politisch am unkorrektesten ist. Da kann ich mich noch, bei Kentucky war ich noch nie drin und Kentucky Fried Chicken habe ich immer im Kopf, sobald ich das Logo sehe, dass ich mal relativ lange an einem Samstag bei einer Demonstration am Breitscheidplatz gestanden habe vor dem dortigen Kentucky Fried Chicken, wo PETA-Aktivisten sich irgendwie mit Blut übergossen haben und ich stand dann dabei in meinem Stealth-Mode und habe mir angeguckt irgendwie zwei Stunden lang und das weil die quasi gesagt haben, hier werden billig Hähnchen geschlachtet und so. Kentucky Fried Chicken macht als erster zu, weil Subway und Pizza Hut, die mogeln sich so durch. Ich glaube, die große Stärke von diesen beiden Läden ist, dass sie in jeder Stadt sind. Die sind in Diepholz gibt's 100%ig einen Subway, es gibt 100%ig in irgendwie in Vechta gibt's einen Pizza Hut. Das sind auch so Läden, die haben so verschiedene Größen. Subway kannst du als riesen Laden, der irgendwie neben der Autobahn steht, der kann aber auch einfach nur so ein Fensterladen sein, wo du so ein Baguette hinterhergeschmissen bekommst oder so ein fluffiges Brötchen. Die können
das
so
ihre... Subway ist okay, obwohl das ist auch merkwürdig. Die Cookies sind gut, die verkaufen immer Cookies.
Aber ich verstehe das, also weißt du noch, kannst du dich noch daran erinnern, warst du mal bei TV Total, als da gerade in Mülheim in der Schanzenstraße, ein Subway vorher immer
da
drin.
Da war ein Subway, stimmt.
Und als noch Viva da war und als ich bei 1Live gearbeitet habe, war das so angesagt, weil das ganz neu war. Und da bin ich irgendwie 5 Mittagspausen die Woche, bin ich von 1Live in meiner Mittagspause runtergelaufen, haben mir ein Subway-Sandwich geholt, weil ich mich irgendwie fühlen wollte wie in Amerika.
Ja, und meiner Meinung nach, das werden viele vielleicht anders sehen, hat Subway in Hamburg auf alle Fälle die Croc-Szene kaputt gemacht.
Ja.
Weil vorher war der Croc meiner Meinung nach immer das stärkere Sandwich. Und dann war das natürlich aus Amerika neu. Du kannst selber aussuchen, da steht ein Typ mit so durchsichtigen Handschuhen und hau dir da irgendwie Jalapenos irgendwie bis zum Geht nicht mehr rein. Und das klang natürlich alles wie Freiheit. Aber viele Croc, ist ja so. Und der Croc-Laden hat dann irgendwann dicht gemacht. Die Croc-Szene, da haben einige Croc-Läden drunter zu leiden gehabt, glaube ich.
Ja, aber
deswegen würde ich mich freuen, wenn Subway
geht.
Langsam.
Ja, aber Subway ist, glaube ich, Subway und Pizza Hut, das ist wie Herpes. Da gibt's, das kommt immer wieder. Wenn es irgendwo zugeht, dann kommt es woanders wieder raus.
Es gibt auch, ich war ja auf Tour in Bremen, hab da in diesem Hotel, neben diesem Primark und diesem anschließenden, da an Waterfront.
Da gibt's einen Food Court. Halt
da gibt's einen Food Court. Und in dem Food Court, da gibt es genau Subway, Pizza Hut, dann Inder und die China-Nudeln.
Und dann gibt's noch Mangal-Döner bei Lukas Podolski. Da möchte ich gerne mal wissen, was der eigentlich für einen Deal abgeschlossen hat. Weil ich weiß gar nicht, wie der dazu kommt, dass der Döner, wie kann es sein, dass sich das stolze Land Türkei den Döner so von Lukas Podolski abkaufen lässt. Also der fährt die ganzen
Credits ein. Aber Lukas Podolski hat nichts gemacht, außer seinen Namen hergegeben. Aber der hat weder das Brot konzipiert, noch den Döner gewürzt, noch irgendwas.
Stell dir mal vor, Deutschland wird wie Pompeji von einem Ascheregen zugedeckt, in 2000 Jahren ausgebuddelt. Die Archäologen der Zukunft werden denken, der Döner ist eine Erfindung von Lukas Podolski. Es ist so.
Meinst?
Ja, natürlich. Ja, ne? Natürlich. Ey, pass auf den Gedanke. Du warst ja jetzt heute auch kurz in Köln. Du bist aber natürlich mit den Spezialitäten unserer Stadt nicht so vertraut. Es gibt in Köln einen Ort, der ist direkt neben dem Fernsehturm, wo wir dieses Jahr schon eine Sendung aufgenommen haben. Direkt daneben, in dem Grüngürtel, der auf dem Gelände ist der ehemaligen Stadtbefestigung. Also Köln ist ja so eine Ringstadt, ist im Westen der Bundesrepublik Deutschland westlich des Rheins gelegen und deswegen relativ exponiert und jahrhundertelang, jahrtausendelang eigentlich immer in Gefahr gewesen, überfallen zu werden von Franzosen, Belgiern, Holländern oder vor allem den gefährlichen Luxemburgerinnen und Luxemburgern. Ja. Und deswegen ist Köln eine Festungsstadt gewesen bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und auf dem Grüngürtel, das ist unser großer Park in Köln, da gibt es eine Stelle neben dem Fernsehturm, der nennt sich hier im Volksmund Mont-Clamotte. Der Mont-Clamotte, das ist quasi der Ort, wo die Kölner die Kriegstrümmer aufgeschüttet haben. 30 Meter hoch, würde ich sagen, vielleicht 40 Meter, also 30 Meter locker, 30 Meter hoch. Ein riesiger Berg aus Schutt, der dann irgendwann einfach angewachsen ist. Sie haben quasi mit Loren und mit Karren und mit Eimern den Schutt aus der kaputt gebombten Stadt Köln, also wirklich 95% der Altstadt, waren kaputt. Es stand fast nichts mehr. Und alles, was da so rumlag, haben die auf einen riesen Haufen gepackt und haben das dann mit Erde zugedeckt und dann da Bäume drauf gepflanzt. Und jetzt fährt man in Köln, nimmt es so als Neukölln, habe ich das gar nicht wahrgenommen, ist direkt hinter Mediapark, wo 1Live ist oder der Cinedom, kennst du auch alles da. Ja, klar. Ein riesiger Hügel. Und darunter ist einfach die komplett zusammengefasste faltete alte Kölner Stadt, das historische Köln. Und das interessiert in Köln absolut niemand. Man fährt da durch, kackt der Hund in den Wald rein. Das ist einfach da. Man kann von da aus aufs Pascha gucken. Es interessiert niemanden in der Stadt. Und ich bin letztens da durchgefahren mit dem E-Scooter, illegalerweise. Sorry, ja. Ordnungsamt Köln. Und vergammelt
das da auch alles so ein bisschen oder was?
Nein, du siehst nichts. Es ist einfach ein Hügel. Wenn du das nicht weißt, denkst du, es ist einfach eine natürliche Erhebung mitten in der Stadt. Aber Köln ist...
Aber kann man da Ausgrabungen machen? Würde man da was finden?
Das ist genau das Ding. Ich glaube... Wir, jetzt so 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, sind ja eigentlich schon weit genug entfernt davon, aber immer noch so nah dran, dass es eigentlich niemanden interessiert, was in diesem Berg ist. Wir sagen lieber, ach komm, ist doch schön, dass da ein Park ist, lass den Berg Berg sein, das können irgendwann mal Leute ausbuddeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mont-Clamotte in 1000 Jahren eine archäologische Ausgrabungsstätte wird, weil Leute anfangen, 3 Meter zu buddeln und dann gucken, da werden richtig viele Sachen drunter sein. Nicht nur Ziegelsteine oder Tonscherben, sondern da ist das alte Köln. Das alte, kaputt gebombte Köln einfach in Einzelteilen. Unter diesem Berg, das ist total krass.
Interessant, ja, krass.
Gibt es das nicht in Berlin auch?
Es gibt so in Berlin, na klar, der Teufelsberg ist, glaube ich, auch eine Erhebung, die einfach nur aus Zweiter Weltkriegsschrott besteht. In Hamburg wiederum gibt es den Müllberg in Hummelsbüttel, der auch, glaube ich, aus Weltkriegsresten bestehen soll. Das ist wirklich so Verschüttungen, also so Trümmer und ähnliches, gibt es natürlich, klar.
Aber haben die damals, meinst du, ob die damals so eine qualitative Auswahl gemacht haben, bevor sie es auf den Berg gekippt haben, oder wollen die einfach nur schnell, dass es rauskommt aus der Stadt.
Das machst du wie im Recyclinghof, wie in einem Wertstoffhof.
Nee, aber ich meine, kann es sein, dass da werthaltige Gegenstände drunter sind? Kann es sein, dass da vielleicht, oh Gott bewahre, Menschen irgendwie noch verbuddelt sind? Also das ist natürlich ein riesiger Berg aus altem, 80 Jahre altem Schutt. Und da sind jetzt Bäume drauf, die sind hoch und groß und jetzt ist es ein Park und keiner interessiert sich, was da drunter ist. Aber man fährt dann drüber, wenn man das weiß und denkt so, ja, hier drunter ist doch eigentlich... Das ist doch eigentlich interessant, irgendwie archäologisch.
Ich fühle das gerade, dass in einer Woche irgendwo bei Süddeutsche oder Zeit ein Bericht genau über dieses Thema stattfinden wird, wo es darum geht. Müllberge, was ist eigentlich da drunter?
Meinst du wirklich?
Kann sein. Wir machen kurz Pause, Jan. Ich muss mal ganz kurz hier für kleine Jungs und würde gerne ein bisschen Musik auf die Liste packen. Ja. Amy and the Sniffers, der neue Song You Should Not Be Doing This, absoluter Bringer. Wirklich richtig geil. Ich liebe Amy sowieso als Sängerin, die ist so cool. Die hat so viel Bock auf der Bühne. Sie lebt den Scheiß. Es fühlt sich so gut an. Und das zu hören, ich liebe die Platten und diese neue Single ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob schon ein neues Album draußen ist. Ich glaube, es kommt bald. Aber hört euch den Song an. Ihr werdet ihn mögen, wenn ihr gute Musik mögt. Wenn ihr guten Geschmack habt. Dann habe ich zufällig heute in der Bahn eine Nachricht von Janek Biedermann gelesen. Da darf ich den ganzen Namen sagen.
Janek Biedermann.
Nein, Janek.
Ach so.
Hallo Olli Schütz, mein Name ist Janek, ich bin 23 und ein fleißiger Hörer von Fest und Flauschig. Jeden Mittwoch und Sonntag ist der Podcast bei mir Standardprogramm. Ich lebe zurzeit in Bremerhaven, weil ich hier am ansässigen Theater arbeite. Mein Freund Markus wohnt in Regensburg, deshalb wir uns leider nicht so häufig sehen. Wir haben aber einen gemeinsamen Song rausgebracht, an dem wir beiden Städten gearbeitet haben. Wenn du möchtest, kannst du ja mal reinhören. Habe ich tatsächlich gemacht. Der Song heißt Milchgesicht und ich habe nichts erwartet und wurde überrascht. Er ist richtig gut geworden, ist ein komplettes Low-Budget-Projekt, schreibt dann noch, aber die Musik hat uns trotz der Entfernung irgendwie miteinander verbunden. Sweet. Und der Song hat uns so viel Freude gemacht. Ich fand das eine sehr schöne Geschichte und einen schönen Song. Deswegen Biedermann nennt er sich und der Song heißt Milchgesicht. Total guter Song. Habt ihr gut gemacht. Liebe Grüße. Kommt auf die Fidi und Bumsi-Liste. Und mit diesen beiden Songs lasse ich das heute auch mal. Und dann machen wir gleich weiter, Jan. Ich muss dir auch noch von meiner Bahnfahrt heute noch ein bisschen erzählen.
Oh, total gerne.
Ich habe nämlich gestern so einen schlechten Tag und heute in der Sendung, ich hatte auch echt ein Problem heute Morgen. morgen bei dir da in der Sendung zu performen.
Nein,
und dann
nein,
hast du mich da auch so warten lassen.
Ich habe dich nicht warten lassen. Das Konzept der Sendung ist, wir sehen uns erst in der Sendung, wenn wir da stehen und kochen und labern uns nicht vorher kaputt.
Aber du kennst mich und meine Schwester, du weißt, dass ich morgens um 9, da brauche ich noch Hilfe. Und um 4, das ist wirklich, da kann ich das noch nicht allein.
Weißt du, was ich
und
total süß fand?
Da mit deiner ganzen jungen Redaktion, da habe ich ein bisschen gepöbelt, habe mich entschuldigt dafür.
Alle wissen, alle sind eingewiesen, alle wussten
alle wussten, der kommt verrückt.
Nein, alle wissen, das ist bei dir schon mit eingepreist. Mach dir keine Gedanken. Was ich wirklich toll fand, ist, dass wir, also ich habe mich mit, das war die 22. Sendung auch schon, also schon mit 22 Leuten gekocht. Und ich glaube, mit niemandem, außer mit dir, habe ich mich so sehr übers Kochen unterhalten die ganze Zeit. Und so ein bisschen muss ich sagen, du hast ja den Platz ein bisschen erquengelt, weil du hast die Sendung runtergeredet, all die Jahre. Du hast immer gesagt, was machst du Kochsendung?
Was heißt runtergeredet? Was machst du Kochsendung? Diese Sendung existiert nur, weil wir meine Grünkohlessen gemacht haben.
Ach,
ich glaube sogar, der Titel Böhmi brutzelt ist von mir.
Ganz ehrlich. Ist er nicht.
Ich glaube,
von Lanz kocht, Böhmi brutzelt. Das ist meine Idee gewesen. Lanz kocht, Böhmi brutzelt. Das war die Idee.
Egal, ich stelle auch ein paar Behauptungen auf.
Ja, naja. Pass bisschen auf. Naja, auf jeden Fall haben wir uns total niedlich über Kochen unterhalten und es hat richtig gut geschmeckt, was du gekocht hast.
Dankeschön, dabei bin ich ein bisschen unzufrieden mit der Soße. Es hätte senfiger sein sollen.
Aber verrat es nicht. Noch nicht verraten, was du gekocht hast.
Das piepen wir jetzt über, was ich gerade gesagt hätte,
wie es
hätte sein können.
Ich habe noch eine kleine ein Public Sponsoring akquiriert für unsere Sendung. Wir werden gesponsert. Das ist ein bisschen unter die Räder geraten in den letzten 3 Jahren, aber das sollten wir nicht vergessen.
One man, one land, an unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Ja, dass das nicht unter die Räder kommt, dass ich immer noch Äthiopien unterstütze, ein Land, in dem Verbrennermotoren nicht mehr zugelassen sind, ab sofort, wenn ich das richtig gelesen habe. Äthiopien setzt auf E-Autos und ist damit voll auf meiner Linie. Ich unterstütze Äthiopien in dem Bestreben, den Individualverkehr sofort umzustellen auf Elektroautos und bin absolut dagegen, dass Leute noch Verbrenner kaufen. Leute, ey, ganz ehrlich, ich möchte mich aus eurem Konsumverhalten raushalten, aber wenn ihr ein Auto kauft, wenn ihr gerade überlegt, ein Auto zu kaufen, hört nicht auf alles, was ihr irgendwo lest in irgendwelchen Autobild-Zeitungen. Kauft euch ein E-Auto. Ich schwöre, ihr werdet es nicht bereuen. Fahrt ein paar E-Autos Test. Es gibt ein paar unterschiedliche Konzepte und so. Aber ich schwöre, E-Auto ist the next shit. Es ist einfach besser. Und wenn man die Tankstelle auslassen kann, wenn man nie wieder zur Tankstelle muss, außer wenn man Karazza möchte, das ist ein gutes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl. Ich schwör's euch.
Tankstellen-Service hat auch wirklich alles nachgelassen. Vor 10 Jahren, dieser neue Coup von den Tankstellen, Shop und Tanke, weißt du, wenn du einen kleinen Supermarkt drin hattest, immer weniger weggegangen. Am Anfang stand da echt noch ein halber Edeka drin. Inzwischen sind da noch ein paar Äpfel drin, vergammelte, und eine alte Wurst vom ansässigen Schlachter, der um die Ecke irgendwie mal angefragt hat, ob er die Dinger verkaufen kann. Mhm. Das passiert öfter mal. Nee, also Tankstellen lassen wirklich nach. So, kleine Triggerwarnung.
Kleines Päuschen, genau.
Ja, und kleine Triggerwarnung. Hört den zweiten Teil dieses Podcasts nicht, wenn ihr leicht erregbar seid. So, bis gleich.
Bis gleich.
Seid ihr fertig mit Haia Haia machen?
Ja.
Bravo! Bravo!
Wow! Wow! Geht ihr den Mond angucken? Oh, wie sie sich freuen, das ist so niedlich.
Wo ist der Mond? Oh, wo ist der Mond?
Gar nicht da, ne?
Oh, so ein Mist.
Oh, nee! Veräppelt!
Wo ist der Mond? Wo ist der Mond?
Ich freue mich jetzt auf meinen Abend. Ich habe natürlich noch einen Code für euch. Anna-Maria 2 bekommt, ihr habt einen Bestellwert von 65 Euro, 2 Seamless Pieces umsonst. Viel Spaß.
Wo ist der Mond?
Wo ist der Mond? Hier ist der Mond.
Ja, wir haben auch noch einen Code für euch. Für die Nummer 3789 kriegt ihr Fußfotos von Jan Böhmermann und Olli Schulz natürlich auf unserer Homepage, aber nur zwischen 22 und 23 Uhr heute Abend. Ja, herzlich willkommen zurück.
Ja, hi.
Jan, hast du schon mitbekommen, dass jetzt auch die Kinder, haben wir glaube ich schon sogar gesagt.
Haben wir kurz, ne? ich weiß nicht.
Hast du die Insta-Story gesehen von dem kleinen
10-jährigen
Mädchen?
Die ist glaube ich 13, das ist also noch,
13?
Ich glaube, 3 Jahre zu jung für Instagram alleine, aber keine Sorge. Sorge, wer ethische Bedenken hat, Anna Maria managt ihre Tochter natürlich. Die regelt. Steht in der Bio oben drin, es ist gemanagt von der Mutter, dann kann natürlich nichts schief gehen. Oh Gott,
Alter. Die erste Story war, dass sie irgendwie von der Schule kam. Kennt ihr das auch, wenn eure Eltern euch fragen, warum seid ihr glücklich, warum seid ihr so glücklich? Und dann sagst du nur so und dann fragen deine Eltern, bist du verliebt? Und dann sagst du so, oh, kennt ihr das auch? Kennt ihr das auch, wenn eure Eltern so nerven und so fragen? Und ich denke mir, ey, willst du jetzt ein Connect mit anderen 13-jährigen Kindern oder für wen machst du jetzt das und warum machst du das überhaupt selber? Ich glaube, dass es nicht gut ist.
Das ist leider gar nicht Podding. Gut. Das,
nee.
Also ich, aber ich bewundere so ein bisschen, dass die, weißt du, die Welt dreht sich ächzend und alle Leute irgendwie sind hochpolitisiert und es gibt Probleme und alle versuchen die Probleme zu lösen. Nur in Dubai scheint allen immer die Sonne aus dem Arsch und die Häuser werden immer größer und die Böden sind immer gewienerter und die Angestellten sind noch motivierter und es ist alles noch erfolgreicher. Und na klar, dahinter ist auch viel
Leute,
Leid.
Die arbeiten voll gerne
ja,
da.
Ja, aber es ist auch manchmal Leid, aber selbst das Leid wird so inszeniert, dass es am Ende irgendwie nur irgendwie ein Effekt ist, um Klicks zu generieren. Es ist so ein bisschen, I doubt it, dass das die Zukunft ist. Aber vielleicht ist das auch die Zukunft. Da müssen wir uns alle damit irgendwie engagieren, dass das die Zukunft ist.
Ich habe gerade der erste Satz von Tolstoi, ne? Anna Karenina, das Buch, ne? Fällt mir gerade ein, ist ein Megasatz. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Ich finde, da steckt so viel Weisheit drin in diesem Satz schon. Okay. Ich finde, das ist echt ein und das ist echt ein großer Satz, Alter. Da kannst du länger mal, ich finde, das Bild.
Aber meinst du also, dass das Konzept Glück, also Glück ist das quasi ein Konzept, was deswegen.
Glück macht gleich. Aber es heißt nicht negativ.
Nein, aber meinst du, dass Familien, glückliche Familien deswegen, dass die alle gleich sind, weil die Grundidee von Glück sich reduzieren lässt auf ein ganz einfaches Grundkonzept, was einfach universell ist und es aber Unglück vor allen Dingen hauptsächlich sich dadurch auszeichnet, dass es eben nicht dieser eine Glücksschlüssel ist, sondern der Versuch dahin zu kommen und da irgendwas simuliert oder emuliert wird, was versucht wird, Glück nachzubauen, aber eben nie Glück ist, sondern halt nur Unglück. Meinst du, das ist also
ich glaube eigentlich mehr, dass etwas passiert ist in einer Familie zum Beispiel, ein Unglück, was die Familie geprägt hat, vielleicht auseinander oder auch irgendwas passiert ist, während es bei Familien, wo man so denkt, ey, die ist eine glückliche Familie, erfolgreiche Eltern, die Kinder, was auch gar nicht jetzt bewertend gemeint ist, so, ne? An einem gewissen Punkt strahlen die das Gleiche aus, Wohlstand, Zufriedenheit und sonst was, während du das Unglück nicht greifen kannst, aber es immer was anderes ist. Jede Familie hat ihre eigene Geschichte. Und
aber selbst wenn wenn ein Unglück passiert, kann eine Familie ja trotzdem glücklich sein. Also es gibt ja trotzdem.
Das kann sie natürlich noch. Aber vielleicht ist das Glück dann bei denen anders als bei denen das kein Unglück passiert ist. Vielleicht ist es auch vielleicht das wertvollere Glück dann, vielleicht aber auch das andere Glück.
Ich finde immer, ich muss immer dran denken, ich weiß gar nicht von wem das kam, Glück ist relativ, dass du quasi eine Gehaltserhöhung bekommen kannst und in dem Moment, wo du weißt, dass dein Kollege oder deine Kollegin eine höhere Gehaltserhöhung bekommen hat, dein eigenes Glück zum Unglück wird und dass es immer hilft, den Dingen einfach so zu begegnen, wie sie kommen und nicht darauf zu hoffen, dass etwas passiert, was nicht eintritt und dass das schnell unglücklich macht. Ich möchte
das Bestreben in unseren westlichen Ländern und Familien ist mit Glück auch sehr oft einfach mit Wohlstand gleichzusetzen.
Ja, das ist es aber nicht. Das ist es überhaupt
nicht.
Das
ist es nämlich nicht, wollte ich gerade sagen.
Ich glaube, Dinge so hinzunehmen, wie sie sind und damit umgehen zu können, ist schon mal so ein richtiger Schritt. Aber komm, wir sind hier nicht Eckhard von Hirschhausens Glückspodcast. Ich habe ein paar Empfehlungen, die würde ich jetzt einstreuen zwischen die Sachen, die du dir noch vorgenommen hast für die zweite Hälfte unserer Sendung. Was hast du denn noch auf dem Zettel?
Ich hatte jetzt einfach eine geile Überleitung gehabt. Weißt du, wer dieses Jahr Pech gehabt hat?
Morgan Spurlock? Keine Ahnung. Ja,
der auf alle Fälle. Aber auch die Firma Panini, weil die hat das erste Mal seit Jahren nicht die Rechte für die Fotos für die EM. Es gibt dieses Jahr kein Panini EM-Album. Ich komme gerade drauf, weil ich im Zuge meines Umzugs wieder mal Kartons und Kisten geöffnet habe mit alten Panini-Heften meiner Kindheit, die ich auch neulich Fotos gepostet habe, richtig boomermäßig, und von der WM 82 und 86. Und dieses Jahr hat die Firma Topps das Rennen gemacht, die, glaube ich, 97 das letzte Mal Panini da irgendwie den Deal weggeschlagen hat. Ich glaube, es ist eine Geldsache. Ich finde es relativ schade, dass es nicht wieder Panini ist, weil Ich hätte mir eins sonst gekauft. Keine Ahnung, wie
aber
Tops wo, das
aber macht. Es ist jetzt woanders, bei einer anderen Firma, habe ich das richtig Tops. Verstanden? Das ist so ein bisschen so wie EA Sports hat doch auch irgendwie die die Lizenzen verloren und es ist jetzt nicht mehr offiziell UEFA FIFA sportmäßig, oder?
Ich glaube auch. Ja, ja, ja. Es ist gerade viel im Wandel.
Ja, geht denn alles den Bach runter? Und jetzt lese ich hier gerade, dass unser Kollege Arne Zeigler nach 30 Jahren seine legendäre Rundfunkreihe Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs beendet. Nach 2050 Ausgaben. Habe ich schon, als ich noch Radiohörer war von Arni,
ja.
Vor 32 Jahren habe ich noch nicht mal bei Radio Bremen in den Medien gearbeitet. Da gab es das schon. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Und ist jetzt Schluss.
Steht da auch ein Grund, warum er damit aufhört?
Ich schau mal ganz kurz. Immerhin, die Podcasts möchte er fortsetzen. 58 Jahre ist Arndt auch erst alt, muss man sagen. Mein Gott, dann habe ich den ja kennengelernt.
Im Fußball kannst du bis ins hohe, ins wirklich hohe Greisenalter, siehe hier Waldi Hartmann und so, kannst du wirklich sehr, sehr lange moderieren.
1992 hat er sich das schon ausgedacht. So ja. Lange läuft das schon. Da war ich 11.
Da bin ich zu Hause ausgezogen.
Das gibt's doch gar nicht. Also er hat sich das ausgedacht mit dem inzwischen erfolgreichen Bestsellerautor David Safir, der immer bei Radio Bremen und bei Bremen 4, mein alter Heimatsender, ein absoluter Geist, eine Legende war. Alle, David Safir, ein Bestseller nach dem anderen. David Safir, der hat's geschafft. Und mit dem hat er sich das zusammen ausgedacht. Es steht aber keinen Grund da. Ich kann mir aber vorstellen, nach 32 Jahren, dass man, der ist ja auch wirklich jede Woche dabei gewesen, dass das dann selbst irgendwie den diszipliniertesten Nerd wie Arne Zeigler irgendwann mal. Er möchte das zu den Akten legen. Es wird komisch und auch traurig, schreibt er, denn es war mein Herzensmedium. Ich beende die wöchentliche Fußballschnipselei und im September wird es auch mit seiner Musiksendung vorbei sein. Was ist? Dann bin ich nach 35 Jahren... Nein, er möchte kein Radiomann mehr. Ey, Arndt, ganz ehrlich, mal, ich rufe dir das mal zu. Dann bin ich nach 35 Jahren kein Radiomann mehr. Einmal Radiomann, immer Radiomann. Weil du kannst ja, auch Podcasts machen. Ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Ist nichts anderes als Radio. Nur, dass du mal ein bisschen in Ruhe gelassen wirst von Rundfunkräten und Redakteuren. Das ist der einzige Unterschied. Und als hätten dich die jemals gestört, Rundfunkräte und Redakteure. Tu doch mal nicht so.
Niemals.
Anzeige. Aber das finde ich krass, dass er damit aufhört. Schade.
Ja, finde ich auch schade. Hast du, ist gerade erst in den Nachrichten gekommen, oder was? Ja.
Ich hab's, es ist ganz frisch, vom Freitag, eine ganz frische Meldung. Ja, finde ich krass. Naja.
Schade, schade, schade. Ich wollte dir eigentlich noch erzählen, dass ich ja heute, wie gesagt, einen schlechten Start in den Tag hatte. Aber, und dann habe ich mich auch irgendwie die ganze Zeit beschäftigt, gestern Abend mit diesem Sylt-Video und habe mir dann, wie gesagt, auf TikTok, habe ich mir extra runtergeladen, alle möglichen Berichterstattung anguckt. Heute war aber auf der Rückfahrt im ICE, im völlig überfüllten ICE. Ich bin nämlich nicht mit dem Flugzeug geflogen, weil ich möchte in meinem Leben einfach nur noch ganz selten den Berlin... Es hängt vor allem mit dem Berliner Flughafen zusammen. Ich möchte diesen Flughafen nicht mehr betreten, nur wenn es wirklich sein muss. Es ist arschweil, ich fahre eine Stunde dahin. Es ist super weit weg. Nervt mich da. Und ein Tipp von mir, wenn ihr am Berliner Flughafen seid, ne, da gibt's diesen Food Court, da kann man Essen und so kaufen. Und so. Wenn ihr Hunger habt, geht nicht in den Food Court, geht direkt zu eurem Gate, wo ihr abfliegt, fliegt ab, fliegt in die Stadt und esst da. Also geht da essen auf alle Fälle. Nicht da, wo da Essen steht in Berlin. Es ist auch alles scheiße. Es dauert auch lange und die Leute sehen auch aus, als wenn die da arbeiten müssen. Es ist kein schöner Flughafen. Das ist übrigens ein schöner Titel für die Sendung. Kein schöner Flughafen.
Es ist kein schöner Flughafen. Sehr schöner Titel für die Sendung. Schreibe ich mir direkt mal auf.
Und deswegen bin ich vor allem auch mit der Bahn gefahren und natürlich auch, weil ich ein Öko geworden bin. Und dann war das völlig überfüllt und ich bin super genervt gewesen. Ich hatte zum Glück meine Kopfhörer auf. Ich hatte mir die Serie Fallout per Download übers Hotel WLAN noch runtergeladen. Und dann sitze ich da und gucke die erste Folge und es war kein Platz mehr frei, deswegen bin ich in den Speisesaal gegangen. Da haben sich drei Leute noch um mich herumgesetzt, also der ganze Tisch war voll mit Männern, die ihren Laptops rausgeholt haben und drei haben getippt und ich habe Fallout geguckt. Irgendwann ist der Typ neben mir ich krieg gerade Nachricht.
Ja, von mir. Ich habe dir gerade eine Nachricht geschickt. Nur, erzähl mal weiter, aber was ich dir geschickt habe.
Ich kann doch nicht.
Ich habe dir eine tolle Nachricht geschickt, ein tolles Thema, was ich dir nochmal gleich hier serviere.
Gerne. Naja, und dann habe ich angefangen mit Fallout und will erstmal zu der Serie kurz sagen, dass die wirklich richtig geil anfängt. Macht total Spaß. Science Fiction, düstere, die Welt ist am Arsch, die Leute leben in so, naja, guckt's euch an, die meisten, mir wurde schon ein paar Mal empfohlen. Ich habe nur folgende Befürchtung, dass der sogenannte Mandalorian-Effekt eintreten wird. Die ersten zwei Staffeln, denke ich, das ist das Geilste, was es gibt, und in der dritten Staffel höre ich auf einmal auf zu gucken und habe bis heute nicht weitergeguckt, weil es mich nicht mehr interessiert. Weil ich gemerkt habe, irgendwie ist es dann doch nicht so geil geschrieben und am Anfang war es so geil gemacht und irgendwie hat Disney Star Wars echt kaputt gemacht in den letzten Jahren. Ich auch diese Obi-Wan Kenobi-Reihe, da ist nichts hängen geblieben, auch wenn ich mich tierisch darüber gefreut habe am Anfang, aber es ist wenig hängen geblieben. Irgendwie sind die letzten drei Teile von Star Wars auch scheiße gewesen, die J.J. Abrams zum größten Teil zu verantworten hat und die Angst habe ich, dass ich das jetzt gucke und dann denke, jetzt hast du wieder deine Zeit damit verschwendet. Ich saß an diesem Essenstisch und neben mir der Typ steht irgendwann auf und ich sehe, dass im nächsten Waggon ein Einsitzer frei wird. Und ich denke mir, oh geil, den schnappe ich mir jetzt gleich und gucke da schön meine Fallout-Sendung weiter. Dann kommen aber am nächsten Bahnhof, ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt aus Köln, vor Hamm war das noch, da steigt eine ganze Kolonne mit Jugendlichen ein, so 10 Stück, das erste Mal nach Berlin, alle mit dem Bier in der Hand, alle mega aufgeregt, suchen Sitzplätze, finden keinen, laufen immer durch die Gänge und sind mega aufgeregt. Und dann kommt eine Frau rein, ich will gerade aufsteigen, ich habe den Koffer aber noch unter dem Tisch in diesem Essensbereich und habe auch noch nicht gezahlt. Und ich bin richtig genervt. Die Jugendliche habe ich richtig auf den Kicker. Mich nervt die Welt. Ich habe die Kopfhörer auf. Ich will jetzt Fallout weiter gucken. Dann kommt eine Frau und setzt sich neben mich. Und die hat strahlt komplette Ruhe aus. Ist eine Mit-40er Person of Color, die sich da so hinsetzt neben mich. Und die strahlt eine ganz andere Ruhe aus und bestellt sich ein Bier. Trinkt ihr Bier und hat nichts in der Hand, kein Handy, kein sonst was und guckt aus dem Fenster und guckt sich die Leute an und hat eine ganz andere innere Ruhe. Egal jetzt, ob es eine Frau oder was, also diese Person einfach hat eine ganz andere Ausstrahlung und diese Ausstrahlung berührt mich so, dass ich mich total unangenehm berührt fühle, damit meinem kleinen iPad gerade unbedingt Fallout zu gucken. Nehme die Kopfhörer ab und klappt das Laptop runter. Und dann kommt einer von den besoffenen Jungs, die sie angefangen haben, und setzt sich auch hin, weil er Pommes bestellen will, zu so einem Typen so quer gegenüber und fängt an zu reden mit den Leuten am Tisch hinter uns und meint so, ey, ich fahre gerade zum ersten Mal mit meinen Freunden nach Berlin. Ich war erst einmal da mit meinen Eltern, da war ich 14. Das ist so krass, so eine große Stadt. Wir haben voll den langen Weg auf uns genommen. Und die Typen am Tisch immer so, oh, erzähl mal was, wo kommt ihr denn her? Also, wir kommen aus Koblenz. Und der Typ war ein ganz lieber Junge. Es war eine ganz, wie sagt man es, eine ehrliche Haut, der noch nicht von dieser Welt versaut war und meinte, ich habe so Angst, dass ich mit der U-Bahn das nicht hinkriege. Waren Sie schon mal in Berlin?
Das ist ja mega süß.
Und dann guckt mich die Frau neben mich an, nimmt einen Schluck von ihrem Bier und meint, ist das nicht süß? Und ich so, es ist mega süß so, ne? Und auf einmal lächelt sie so, meint so, so geil, ne? Wenn man das Leben irgendwie nochmal so mit solchen Augen sieht und fängt mit mir dieses kurze Gespräch an. Ich sag zu ihr auch so, voll geil. Und auf einmal ändert sich mein ganzer Zustand. Und auf einmal ist das, was dieses scheiß Sylt-Video und das alles, auf einmal kommt so ein Inder mit dem Turban, ich sag's mal, und setzt sich in den Nebentisch und lächelt so. Und auf einmal denke ich, Deutschland ist doch ganz schön in diesem kleinen Speisewagen mit diesen verschiedenen Leuten, mit diesem kleinen Scheißer, der zum ersten Mal nach Berlin fährt.
Wo sich erste Frau und zweite Klasse treffen, muss man auch mal sagen. Wo sich
erste und zweite treffen. Und jetzt kommst, dann tippt mir ein Typ auf die Schulter, der hinter mir sitzt.
Jesus.
Und sagt, nee, und sagt, ey, übrigens, ich habe gerade deinen Deckel bezahlt. Und ich so, wie mein Deckel? Er so, ja, ich wollte mich mal bedanken für die letzten 12 Jahre fest und flauschig. Und ist kein Witz, jetzt ist keine Scheiße. Süß. Und sagt, ich habe das gesagt. Und mir ist es dann unangenehm gewesen, jetzt mit dem Gespräch. Und meinte nur so, ey, vielen lieben Dank, Dankeschön. Ne? Voll nett. Er so, ja, gute Fahrt noch. Und setzt sich wieder rum und auf einmal ist alles, was war, manchmal können andere Menschen und die Energie, die in den Raum kommt und alles, kann dann ganz innerhalb von Sekunden, kann sich dein Gefühl für das Leben wieder drehen. Auf einmal denkst du, ist doch, wir als Menschheit, wenn wir das hier im Speisewagen gerade hinkriegen, mit dem und dem und hier und wir, und es ist völlig überfüllt und alle sind genervt und dann kommt jemand rein und der nimmt das mit einer Leichtigkeit und steckt damit andere Leute an, nur durch seine Ausstrahlung, dann ist das Leben dann auf einmal wieder doch geil. Ach. Und das war vielleicht heute der schönste Moment meines Tages.
Was für eine schöne Geschichte. Teilen. Das ist eine total schöne Geschichte und ich bewundere das total, wenn Leute das können.
Ich wäre mit noch mehr schlechter Energie. Ich war einer von denen, die auch mit negativer Energie
da reingekommen ist. Ich musste gerade an einen alten Tweet von René Polisch denken, der nicht mehr unter uns weilt seit letztem Jahr. Ich kann es nur paraphrasieren. Da kommt einer, steigt ins Taxi und guckt aus dem Fenster statt aufs Handy, wie so ein Freak.
Ja, wie so ein Freak.
Ne, also du weißt, die Leute, das war jetzt nicht die genaue Wortwahl, aber das war der Gedanke eigentlich im Kern dieses Tweets, dass es natürlich früher einfach gar nichts anderes gab, als man konnte lesen oder man hat aus dem Fenster geguckt oder die Kombination aus beidem und alleine dieses Spiel, so ein Mario-Spiel, was man mit seinem Finger gespielt hat, über Bäume springen oder auch nur gedanklich die Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen, ewig nicht mehr gemacht, weil man immer in irgendwelchen komischen Entertainment-Blasen hängt. Und dazu passt übrigens ich muss zwei kleine Podcast-Tipps loswerden. Einen Podcast, den habe ich schon 3 oder 4 Mal empfohlen. Ich freue mich jedes Mal, wenn er dienstags erscheint. Was bisher geschah, es ist wirklich ein guter Podcast und in der letzten Woche hat dieser Podcast eine in mir verschüttete Erinnerung angestochen. Ich war nämlich tatsächlich so zwischen 12 und 15 ein Riesenfan des berühmten belgischen Detektiven Hercule Poirot und habe alles mir ausgeliehen in der Stadtbibliothek Fegesack von Agatha Christie, alle verfügbaren, auf Deutsch verfügbaren Hercule Poirot Bücher, habe ich alles gelesen, ich habe das alles komplett verschlungen und die beiden Podcast-Hosts Joachim Telgenbüscher und Nils Minkmar haben über die Geschichte und das Leben von Agatha Christie, der Erfinderin des populären Kriminalromans.
Ich habe die Biografie von ihr gelesen und zwar abgefahrener Titel, aber egal, ja.
Wie ist der Titel der Biografie?
An der Seite meines Mannes.
Ja, und ist zwar, ganz schön down runtergespielt, ehrlich gesagt.
Ist total, weil sie war der große Star. Ja. Der Mann war Archäologe. Und sie hat ihn aber auf den gesamten archäologischen Sachen, die er gemacht hat, sie war die öffentliche Person, aber die haben sich sehr geliebt. Und er hat, ist immer irgendwo hin zur Ausgrabung. Aber
der Junge oder der Alte? Sie hat ja 2 Männer gehabt. Einen Jungen, einen Alten.
Ich weiß nicht, welches von beiden das war. Es gibt jedenfalls, sie hat über diese Zeit ein Buch geschrieben. Das habe ich vor einigen Jahren, ich glaube, darüber haben wir sogar hier geredet, von Agatha Christie. Müsste ich jetzt mal raussuchen. Da redet sie davon, wie sie dann halt in Kairo ist oder sonst wo und dann irgendwo in irgendwelchen Cafés und so diese Krimis schreibt, weißt du? Und deswegen ist aber auch dadurch, dass ihr Mann Archäologe war, Tod am Nil zum Beispiel, genau, oder diese ganzen Vorlagen, deswegen hat die so viel Wissen gehabt, weil sie sich das halt alles reingezogen hat.
Die war wirklich an den Orten, an denen ihre Romane spielten und sie hat die Welt wirklich bereist zu einer Zeit, als England ein riesiges Kolonialreich war, ein Imperium. Ich will gar nicht mehr dazu erzählen, weil es in der aktuellen Folge von Was bisher geschah, sehr schön nachzuhören ist. Aber was vor allem da blieb, ist, dass ich angefangen habe, wieder ich habe so ein paar Bücher, die ich immer mit von Umzug zu Umzug mitschleppe. Und es sind tatsächlich meine gekauften Agatha Christie Bücher. Unter anderem natürlich Mord im Orient Express und Alibi, das auch eine Rolle spielt. Und ich habe jetzt überlegt, ich werde das jetzt mal so richtig cheesy in meinem privaten Umfeld weitergeben an nachkommende Generationen und versuchen, das so einzuplanten. Das hat mir total Spaß gemacht. Das war so meine erste Berührung. Ich habe nie so die Schatzinsel und so. Das war immer so ein bisschen, mein Vater, das war sein erstes großes Buch, war so die Schatzinsel. Hat er mir davon erzählt, was das für ein Erweckungserlebnis war, das zu lesen. Und bei mir war das tatsächlich Agatha Christie. Und ich habe es völlig vergessen, bis ich diesen Podcast gehört habe. Also das ist die eine Empfehlung. Und die zweite,
das Buch an der Seite meines Mannes, Alter, ist ein ganz anderes Buch. Ey, sorry, Alter.
Was war das? Das war die Autobiografie von Francesco Rosinetti oder was
an diesem? Von Hermann Görings Frau. Die habe ich nämlich neulich gesehen im Flohmarkt. Alter, können wir das schneiden?
Lass uns das mal ruhig drin lassen. Olli Schulz verwechselt Tag 24. Oh Gott, Olli Alter, Schulz verwechselt Krimi-Bestseller-Autorin mit Frau von Hermann Göring.
Nee, ich hab nämlich...
Und das nach Sylt.
Alter, nee, weißt du, wie ich drauf komme? Nein. Ich war auf dem Flohmarkt und hab das abfotografiert, das Buch. Emmy so. Göring. Ich hab nämlich gerade einen Screenshot hier. Aber die Biografie von habe ich auch... Oh, Alter, ey, das ist so geil.
Die Biografie von Agatha Christie heißt Tötet Hitler und Hermann Göring. Und dessen Frau.
Es ist nicht das Buch über...
Hast du denn die Autobiografie von Agatha Christie gelesen? Gibt es überhaupt eine?
Natürlich, die heißt Meine gute alte Zeit, heißt die.
Ach so, ist dann doch was anderes.
Aber das ist nicht das Buch, was ich meine. Warte mal, es ist mir jetzt ganz wichtig, dass ich das Buch kurz mal, ich müsste aber dann kurz hier aus dieser Zimmer raus, einmal kurz raushole. Ich möchte das Buch kurz holen.
Ja, mach das.
Kannst
mal
du was erzählen?
Ich erzähl kurz, wie lange dauert das denn ungefähr? Ja, Olli, jetzt sehe ich nur noch dieses neue Poster, was Olli an der Wand hängen hat, von einem Buddha. Olli nimmt, das kann ich jetzt mal alleine erzählen, wo er jetzt nicht da ist. Olli nimmt diesen Podcast immer auf in einem Zimmer, das dominiert wird von einem gigantischen an die Wand gemalten Buddha, den sehe ich jetzt, der sitzt mir jetzt gegenüber, wie es normalerweise Olli Schulz nur tut, und schaut mich mit, der schaut mich nicht an, er hat die Augen zu. Und wie halt so ein Buddha, man sieht da einen Mops rausgucken. Ist Buddha eigentlich non-binär? Ist Buddha ein Mann, eine Frau, eine Gottheit, eine geschlechtslose Gottheit? Ich sehe außerdem, dass an Olli Schulz Decke eine Lampenfassung mit Birne hängt. Es ist noch keine Lampe installiert. Er ist gerade umgezogen. Der Buddha ist schon da, aber die Lampe ist noch nicht da. Ich habe gerade alles beschrieben, was zu sehen war. Eine Pflanze, Buddha und eine Lampenfassung. Mehr habe ich nicht erzählt. Das ist es. Agatha Christie. Erinnerung an glückliche Tage, so heißt es. Ah, okay. Aber als wären die Tage, die alten Tage von Agatha Christie nicht auch glücklich gewesen. Was ich total
mitgenommen... Geiler Satz auf der Rückseite steht... Agatha Christie sagt, heiraten Sie einen Archäologen. Je älter Sie werden, desto interessanter wird er Sie finden.
Ja, schon nicht schlecht. Hätten wir auch einen Satz von der Frau von Hermann Göring hinten als so kleines. Lesen Sie dieses...
Ey, das ist so, dass ich das... Wie peinlich, Alter.
Nein, aber es ist eine schöne Geschichte. Komm, wir haben es doch. Lassen das drin. Einfach klargestellt. So ist es einfach. Ist übrigens sehr alt geworden, Agatha Christie. 86 Jahre alt.
Ja, Emmy Göring, glaube ich, nicht ganz so alt.
Naja, gut. Ja, aber eine tolle Geschichte. Und was ich erfahren habe im Podcast, was bisher geschah, dass die Mutter von Agatha Christie, der Mädchenname der Mutter, die aus der Pfalz stammte und eine Einwanderin oder eine Auswandererin war, eine Migrationsgeschichte hatte, aus Deutschland kam. Und der Mädchenname der Mutter von Agatha Christie war Böhmer. Das finde ich irgendwie...
Wirklich?
Ja.
Witzig.
Finde ich auch witzig.
Also Agatha Christie, die Mäusefalle, habe ich damals gelesen mit 20 oder so, ein Buch von ihr. Richtig gut. Spielt in so einem Schneesturm, kann ich mich noch dran erinnern. Wirklich eine Meisterin des Krimis. Und ich habe neulich mit meiner Tochter zusammen die Neuverfilmung von Mord im Orient Express
gesehen. Wie fandst du das? Johnny.
Okay.
Ja, ich traue mich
ich an mag diese... den. Ich mag den Kenneth Branagh eigentlich ganz gerne als Schauspieler, aber ich finde in dieser Rolle ihn nicht.
Also, ja, und ich
war schon am besten mit Peter Ustinov, diese alten Filme.
Wollte ich gerade sagen, also man guckt es eigentlich so ein bisschen wie Feuerzangenbowle auch. Also man muss so ein bisschen die Patina auf dem Film spüren. Und ich finde es eigentlich aber fast besser, wirklich das zu lesen, weil es ist fürs Lesen gemacht. Die Geschichte ist fürs Lesen gemacht. Und wenn du dir die ersten Seiten von Alibi alleine, ich mir dann nochmal rausgeholt und es ist einfach so einfach wahnsinnig toll geschrieben. Naja, zweite Podcast-Empfehlung, nur ganz schnell.
Ganz kurz noch zu Agatha Christie sagen, hier steht es hinten nämlich drauf, Agatha Christie heiratete mit 40 den damals 26-jährigen Archäologen
Ihre zweite Ehe.
Max Mollovan und begleitete ihn auf seinen Expeditionen in den Orient. In der Erinnerung an glückliche Tage beschreibt sie diese abenteuerliche Zeit ihres Lebens. Ich habe das Buch tatsächlich bei so einem Trödler irgendwann mal gekauft und habe das dann gleich gelesen, fängt an mit Syrien, mit den ihren total spannend und das solltet ihr euch auch kaufen. Ich glaube, das gibt es nur noch wirklich an so Secondhand-Läden oder ähnliches, aber ich bin mir sicher, auch bei eBay oder so ist das noch zu finden.
Ja.
Ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch.
Aber mehr dazu in diesem Podcast und der zweite Podcast, ich habe mein geheimes Hobby ist natürlich mit E-Scootern durch Städte fahren und das mache ich sehr exzessiv, wirklich wahr, und habe dann meistens illegalerweise ganz leise natürlich, um den Straßenverkehr noch zu hören, Kopfhörer drin. Und höre sehr viel, sehr gerne Podcasts und einen, den ich letztens, ich glaube, ich bin 7 Stunden rumgefahren, ich habe 2 Akkuladungen in den E-Scooter reingedrückt und habe wirklich fast 6 Stunden lang diesen Podcast gehört, weil ich das so toll fand, dass diese neue Staffel erschienen ist und ich das verpennt habe und jetzt alles so nachhören konnte. Der Podcast ist ein Podcast moderiert von der hervorragenden Sprecherin und Moderatorin Eva-Maria Lemke, er heißt Dark Matters, ist ein öffentlich-rechtlicher Podcast. Ich meine, der RBB und der Norddeutsche Rundfunk sind federführend dafür. Und in der zweiten Staffel widmet sich dieser Podcast Geschichten aus der Welt des Nachrichtendienstes, echte Geschichten und echte Hintergründe und echte Zusammenhänge. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Auch der SWR ist beteiligt, also ein Konglomerat an verschiedenen ARD-Anstalten. Ich möchte, alle sind gleich gut, alle ARD, also die ARD steckt dahinter, ist vielleicht die sicherste Angabe. Und den kann ich auch sehr empfehlen, die zweite Staffel. Ich habe dir ein Video geschickt. Hast du das schon gesehen?
Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Soll ich es mal anmachen?
Ja, mach mal kurz. Das so. Wollte ich einmal kurz mit dir besprechen, weil ich habe in letzter Zeit wilde Träume und ich habe an eine Sache gedacht. Ich habe von einer Sache geträumt, wieder mal geträumt, wie so oft schon. Die ist tatsächlich...
Kommt erstmal Werbung.
Genau, es handelt sich um eine Rutsche, die sich in einem Spaßbad befindet in der Nähe von Den Haag. An einem Freizeitpark namens Dönrell, da haben wir auch schon mal im Ansatz drüber gesprochen. Und diese Rutsche ist inzwischen tatsächlich, wir haben das, glaube ich, schon mal vor langer Zeit kurz mal angesprochen. Diese Rutsche ist inzwischen so eine Art Mini-Internet-Legende. Und zwar handelt es sich um ein ganz normales Spaßbad mit Rutschen in der Nähe eines Freizeitparks. Und ich habe oft diesen Freizeitpark besucht in meiner Jugend und Kindheit. Es war nicht weit weg von Bremen und man ist öfter mal nach Holland gefahren. Ich war öfter mal mit meinem Niederländischkurs. Ich habe früher 2-3 Jahre lang Niederländisch gelernt in der Schule. Und wir waren, ich glaube, 1 oder 2 Mal im Zeltlager in diesem Freizeitpark. Da ist auch ein Campingplatz dran, auch in diesem Spaßbad. Und ich bin da also mehrmals drin gewesen als Kind. Und es gab in diesem Spaßbad, wo es ganz viele Rutschen gab, eine schnelle Rutsche, eine normale Rutsche, eine mit Kreisel. Das war in den 90er Jahren schon ein krasses Spaßbad mit krassen Rutschen. Holland sowieso immer spaßbadmäßig progressiv. Aber es gab eine Rutsche, die hieß Flyover. Und diese Rutsche, die findet ihr auch bei YouTube, man kann sich das angucken. Die war folgendermaßen. Es war eigentlich nur wie so eine Art gekrümmter, so ein Wurm, der so
Tiki-Bad Flyover.
Im Tiki-Bad in Dönrell. Es war wie so ein gekrümmter Wurm, der so einen Hubbel macht, als würde der so hochgehen. Eine gerade Röhre, vielleicht, ich würde sagen, 20 Meter lang. Aber diese Röhre, die ging nach oben und wieder nach unten, war komplett gefüllt mit Wasser. Das heißt, du musstest, um in diese Rutsche reinzukommen, abtauchen, wurdest dann durch einen Sog in diese Rutsche gezogen, die komplett unter Wasser stand und an der anderen Seite nach ungefähr 15 Sekunden wieder ausgespuckt. Und das war wenn du alles gerutscht hattest, selbst die schnellste Rutsche, die absolut härtesten Typen waren diejenigen, die sich getraut haben in Flyover rein. Und ich habe mich nie getraut, zum Beispiel in diese Rutschen, wo einem dann der Boden wegbricht und man dann so runterfällt, habe ich mich nie getraut, aber ich war immer ein sehr, sehr guter Taucher. Ich konnte tauchen, bevor ich schwimmen konnte und war deswegen relativ entspannt in Flyover. Und ich bin diese Rutsche total oft gerutscht. Ich war 2 Mal im Tiki-Bad als Jugendlicher und bin Flyover bestimmt 50 Mal, weil ich der Einzige war, der sich das richtig getraut hat. Ich war auch dünn als Kind, sehr dünn.
Also du kriegst 15 Sekunden keine Luft.
Du wirst in eine Röhre gezogen, die ist ungefähr doppelt so breit, wie man so als Mensch ist. Und du wirst da reingezogen, du musst abtauchen, wirst von einem Sog erfasst, kurz in diese Röhre reingezogen, nach oben gezogen und an der anderen Seite wieder ausgespuckt und du kommst unter Wasser raus und musst dann auftauchen. Und musst aber 15 Sekunden lang die Luft anhalten.
So. Oh Gott, ey. Und wenn du nach 15 Sekunden wieder auf einmal irgendwo rauskommst und du bist in Sylt und Johannes B. Kerner mit dem Fahrrad steht, dann weißt du, du bist tot. Dann war's
genau. Das Ding ist, also diese Rutsche war natürlich ein totales Sicherheitsrisiko. Am Anfang und am Ende stand immer ein Mitarbeiter vom Tiki-Bad und da hat geguckt, dass derjenige, der vorne reinkommt, auch hinten rauskommt. Und oben an der Rutsche gab es eine Klappe, die man aufmachen konnte, falls jemand stecken bleibt. Diese Rutsche konnte innerhalb von wenigen Sekunden abgepumpt werden.
Das wollte
werden.
Ich wissen.
Genau, es gab einen Sicherheitsmechanismus. Ich weiß auch noch, dass jemand aus unserer Schule, der ein bisschen korpulenter war und sich seine Fähigkeiten, seine Wendigkeiten ein bisschen überschätzt hat, dass der wirklich stecken geblieben ist und die Rutsche dann abgepumpt werden musste, was natürlich eine absolute Demütigung ist, gerade so als Jugendliche, voll pubertieren und bei Punkt, haben sie Flyover abgepumpt, der ist stecken geblieben, das hat er nie wieder.
Absolute Demütigung, ja.
Und dann wurde die Rutsche, inzwischen, die gibt's nicht mehr, die Rutsche. Ich bin dann tatsächlich, nachdem ich das im Internet gesehen habe, ich bin dann dahin gefahren, auch um im Privatbereich mal zu zeigen, was für krasse Rutschen wir früher hatten. Die Rutsche gibt es nicht mehr. Die Becken gibt es noch. Die Rutsche ist abgebaut. Die ist aber nicht mehr seit 20 Jahren, seit 30 Jahren. Gibt sie nicht mehr. Aber ich habe die noch gerutscht. Und es gibt ein Video, das habe ich dir geschickt, wie diese Rutsche, als sie aktiv war, funktioniert hat. Und ich kann mich wirklich an ganz viele Details...
Sieht mega unseriös aus.
Was für eine Idee auch, Alter.
Ja.
Was ist das für eine
Idee?
Du wirst
hochgesogen. Du wirst ja nach oben. Also du wirst ja nach oben
gesogen. Du musst reintauchen. Hat einer dich instruiert. Und in Holland, wer in Holland schon mal im Spaßbad war, weiß, die verstehen absolut keinen Spaß. Die sind super streng. Du musst auch deinen Freischwimmer vorzeigen und so. Spaßbäder in Holland sind super streng kontrolliert. Die haben mega krasse Rutschen und so, aber es ist echt streng. Und du musst das Arme nach vorne. Mark the arms ahead. Put the arms ahead. And now hold your breath. And don't panic. Don't panic, haben sie immer. Don't panic, um einem Angst zu machen, extra noch. Und dann bin ich natürlich... dass es das überhaupt gegeben hat, Alter. Das ist das überhaupt... Wer hat sich das ausgedacht?
Völlig irre. Als ich es mir angeguckt habe, nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Mit so einem Sog. Also ey, wirklich, eine Sache, die gibt's heute noch nicht mal mehr im Klimansland, ey. Ganz ehrlich. Das ist echt
so ein rostiger Nagel, also rausguckt. Ich hab ja gehört dazu.
Die Kultrutsche. Das ist dann echt fies, was die da gemacht haben. Echt, interessant aber auch. Ich glaube, ich hätte mich das auch nicht getraut. Ich bin dafür vom Zehner mal gesprungen im Kaifu-Bad.
Au.
Und zwar nachts.
Habe ich mir nie getraut. 7,5.
Und das war wirklich, das würde ich heute auch nicht mehr machen. Sind wir über den Zaun geklettert, Kaifu-Bad, und sind wir nachts über den Zehner und dann bin ich da, hab Schuhe mit Schuhen und mit Klamotten bin ich da reingesprungen.
Im Suff oder was?
angetrunken, auf alle Fälle. Kann man das heute noch nachts, das kann man bestimmt nicht mehr.
Früher, doch,
das war früher
geht bestimmt im
Kaifu nachts über den Zaun.
Geht bestimmt. Darf man nur nicht irgendwie Gigi D'Agostino hören und sich filmen lassen. Das ist das Einzige, nee, wo man ein bisschen
aufpassen muss.
Ey Olli, komm, lass uns mal die Klappe zumachen für heute. Das war fest und flauschig nach einer ereignisreichen Woche. Man merkt so ein bisschen, dass wir heute schon viel miteinander geredet haben. Wir sind irgendwie warm gequatscht von Beginn an gewesen.
Ja, aber so ist das nun mal. Weil,
es ist kein schöner Flughafen, ist der Titel der Sendung.
Es ist kein schöner Flughafen und wir hören uns ja auch am Mittwoch schon wieder.
Ja.
Leute, wir haben noch einige, guck mal, wir haben erst Mai, wir haben auf alle Fälle den ganzen Juni noch und dann irgendwann gibt's ja wieder eine Sommerpause. Wir laufen erstmal noch nicht weg. Lauft ihr uns auch nicht weg? Vielen Dank fürs Zuhören. Mittwoch haben wir vielleicht mal wieder die großen fünf. Ich habe ein paar wirklich hervorragende Vorschläge bekommen.
Und ich habe
ein paar schon geschickt.
Genau, ein paar tolle Mails weitergeleitet zum Thema Chefenamt und mal gucken, was bis da noch passiert. Wie gesagt, nochmal herzliches Beileid an alle Eltern, die im juristischen Bereich tätig gewesen sind oder tätig sind für die Sylt-Bubble, die jetzt am Wochenende keine einstweiligen Verfügungen oder Abmahnungen verschicken können. Ich weiß, es ist ein hartes Leben, aber vielleicht können die Kids einfach mal ein bisschen in den Konsequenzen ihrer Handlungen baden. Wie wär's? Why not?
Ja. Ich muss noch ganz kurz sagen, dass das Intro heute von Sascha gemacht wurde.
Hey, danke,
vielen
Sascha.
Lieben Dank dafür. Sascha ist auch der Verfasser des Hunde-Intros gewesen.
Oh, das wo, ja, das also das wo gebellt wird, wo alle Hunde immer aufhorchen.
Ja.
Okay.
Genau. Also er hat sich schon in unsere Herzen gespielt. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und wir hören uns am Mittwoch wieder.
Bis dann, tschüss.
Dass ich das mit Göring aus und Erdegarde Christi ist so peinlich.
Das müssen wir jetzt.
Naja.
Wir sind noch drauf, warte.
Ich weiß.
Ach so.
Extra, hab ich extra. Sollen die Leute nicht wissen, dass ich da noch mal kurz drüber nachdenke.
Ja, es tut mir leid. Also auch für Emmy Göring. Die konnte ja nichts. Ich wusste, er hat von nichts gewusst.
Nee, aber das ist so viele, zu viele Informationen.
Die arme Emmy Göring.
Die wusste von gar nichts. Ach man, aber trotzdem, ich muss da mal ein bisschen aufräumen da oben im Oberstübchen.
So, jetzt aber Schluss.
Ja.